Ja, über Pommes zu predigen wäre auch mal nicht schlecht. Also alle, die jetzt Hunger bekommen haben, freut euch aufs Grillen nachher. Also ich mag Pommes. ja, das ist irgendwie natürlich eine spezielle Situation heute, irgendwie Täufling zu sein und gleichzeitig Prediger. Das war schon länger so im Plan sozusagen festgelegt, dass ich heute dran bin. Und die Entscheidung, die musste ja ein bisschen reifen bei mir zur Taufe. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich eine coole Gelegenheit, dann ändern wir das nicht, sondern kann ich gleichzeitig predigen. Habe ich mich drüber gefreut. Aber ich habe gemerkt, dann in der Vorbereitung, das ist auch echt schwierig irgendwie. Das ist gar nicht so leicht, weil Taufe ist echt ein komplexes Thema. Und gerade bei meinem Fall, ja, mit der Säuglingstaufe und so, das ist ja auch, das ist auch gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Und besonders für manche von euch, die sind damit total vertraut mit der Thematik. Und manche von euch sind ja gar nicht hier in Deutschland aufgewachsen, kennen das gar nicht mit katholische, evangelische, Landeskirche und so. Das ist einfach für euch gar nicht so das Thema. Das heißt, wie redet man jetzt irgendwie so darüber? Und außerdem soll es ja auch nicht irgendwie jetzt nur um mich gehen. Also warum lasse ich mich jetzt taufen? Das habe ich auch eben schon erzählt. Sondern es geht ja einfach darum, euch zu ermutigen mit Gottes Wort. Also trotzdem werde ich ein bisschen versuchen, meine eigenen biografischen Sachen oder so, das, was mir so besonders wichtig geworden ist in diesem Prozess, so ein bisschen mit der Predigt zu verflechten. Und ich hoffe, dass ihr euch daraus auch etwas mitnehmen könnt. Ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, aber ihr habt sowieso keine Wahl, ihr müsst euch das jetzt anhören. Also, ich habe schon gesagt, es war so ein bisschen so ein Prozess für mich. Kann man mal hier so ein Pfeil darstellen. Es war so ein bisschen ein Prozess für mich, wirklich diese Entscheidung zu fällen, jetzt hier mich glaubenstaufen zu lassen. Und ich möchte so ein bisschen, ja, komm mal. Also in diesem Prozess, ja, habe ich mir sozusagen so eine Liste gemacht, ja, mit Pro und Contra. Was spricht denn eigentlich dafür? Was spricht dagegen und so, um das mehr zu durchdringen, um das mehr abzuwägen. Und ich will das so ein kleines bisschen mit euch nachvollziehen, nur so ein bisschen, ja. Genau. Also, wir steigen jetzt mal, genau, der Titel der Predigt, weiß nicht, ob ich das angeht, ist, was hindert's, ja? Was hindert's, mein Weg zur Glaubenstaufe? Das ist auch aus der Bibel das Zitat, ja, von dem Kämmerer aus Äthiopien, der von Jesus hört und dann checkt, worum es geht und einfach sagt, okay, was hindert mich noch, getauft zu werden? Auf geht's, ja. Und das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und die sich vielleicht auch für dich stellt. Was hindert dich, getauft zu werden? Ja. Okay, und wir starten jetzt direkt mit dem Bibeltext, der eigentlich einer der zentralsten Texte über die Taufe überhaupt ist und der auch für mich eine wichtige Rolle spielt in dem Ganzen. Und zwar Römer 6. Da ist es eigentlich von 1 bis 10, ist eigentlich alles wichtig, aber wir picken uns nur mal die zwei ganz wichtigen Verse, ganz zentralen raus, Vers 3 und 4. Ich lese euch das mal vor aus der Neues Leben Übersetzung. Ja? Also, oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Also, alle von euch, die schon mal ein Taufseminar hier besucht haben, die wissen, da wird dieser Text nochmal so richtig vertieft und das ist ein sehr reichhaltiger Text. Also, wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, meldet euch zum nächsten Taufseminar an. Ich sage jetzt nur mal so ein bisschen was dazu. An diesem Text wird deutlich, was die Taufe für eine krasse Bedeutung hat, ja. Also die Taufe hat wirklich eine sehr kraftvolle und zentrale Bedeutung, so wie Leben und Sterben, ja. Hier ist vom Tod, vom Begrabensein die Rede und von Auferstehung. Also man kann sagen, in der Taufe geht es eigentlich um eine total krasse Lebenswende, ja. So krass wie Leben und Tod, um eine krasse Umkehr. Es geht eigentlich darum, dass unser eigenes Leben, ja, oder das Leben, in dem wir sagen, ich lebe für mich, ja, für meine eigenen Bedürfnisse, für ich will mein eigener Chef sein, das gebe ich ab, ja, das gebe ich ab, das gebe ich in den Tod und ich will ab jetzt wirklich für Christus und mit ihm leben und er soll mein Leben sein. Also eine krassere Umkehr kann man eigentlich kaum vollziehen, als diese Taufe ausdrückt. Ja? Und im Neuen Testament können wir ganz viele Beispiele für diese krasse Bedeutung der Taufe eigentlich finden. Ja? Eigentlich muss man sagen, alle Geschichten, wo von der Taufe berichtet wird, sind eigentlich solche Ereignisse, wo jemand wirklich sagt, okay, ich vollziehe jetzt eine komplette Wende in meinem ganzen Leben. Ja? Ich lasse da wirklich etwas komplett hinter mir. Und das eindrücklichste Beispiel ist zum Beispiel, oder ja, das wohl eindrücklichste ist Paulus, ja, ist eigentlich das eindrücklichste, ja. Ja, Paulus, ne? Paulus, der hat die Christen verfolgt, der war komplett gegen Jesus, der hat gesagt, das sind Schwindler, das sind Irrlehrer, die gehören ins Gefängnis hingerichtet, ja. Der hat die Christen verfolgt und dann begegnet er selber Jesus, ändert sein Leben komplett, ja, macht eine Riesenwende um 180 Grad, kehrt um und wird selber zum Prediger des Evangeliums, ja. Und das Ganze, in dem ganzen Zusammenhang seiner Umkehr, steht auch seine Taufe, die das besiegelt, ja. Gibt noch viele weitere Beispiele, aber da könnt ihr selber nachlesen, die kennt ihr wahrscheinlich auch viele von. Aber allgemein muss man sagen, in der Bibel ist die Taufe immer mit einer bewussten Entscheidung von mündigen Menschen, ja, die wissen, was sie da tun, ist immer im Zusammenhang damit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das damit zusammen, ja, mit einem, wenn man ein Baby ist, was ja noch gar nicht irgendwie sich wirklich bewusst für etwas entscheiden kann, ja? Und wovon soll man dann umkehren als Baby? Also es ist irgendwie ein bisschen schwierig, damit in Einklang zu bringen. Und das habe ich auch schon ziemlich früh gemerkt. Und jetzt, wo ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt habe, klar, habe ich gemerkt, man kann natürlich, es gibt ja auch Argumente, die dann irgendwie einen Weg finden, dass man sagen kann, okay, gut, die Babytaufe, ja, das geht auch irgendwie. Da gibt es natürlich viele Bücher und so, die darüber geschrieben wurden, aber ich würde mal es mindestens so sagen, also das ist ein Konstrukt, das steht auf sehr, sehr, sehr wackeligen Beinen, ja. Also eigentlich hält das dem Neuen Testament nicht stand, ja. So, und das war mir schon früh klar, und das könnte man zum Beispiel mal als auf die Pro-Seite, ja, Pro-Glaubenstaufe, könnte man das schreiben, zu sagen, ja, schreibt mir NT, die Neues Testament. Das Neue Testament ist eigentlich ziemlich klar, dass die Taufe eben diese Entscheidung ist. Aber, da habe ich mich gefragt, ja, was bedeutet das denn für mich? Weil, ich meine, ich bin ja auch christlich aufgewachsen. Ich bin ganz früh schon irgendwie, ja, habe ich ja eben ein bisschen erzählt, ne? Und irgendwie, wenn ich jetzt davon sprechen würde, dass ich jetzt zum Beispiel heute mit 37 Jahren sage, ich kehre jetzt um von meinem alten Leben, ja, das ist irgendwie, das ist nicht stimmig, Leute, so. Ich meine, nicht falsch verstehen, ja, auch ein gestandener Christ, wenn ich behaupten würde, ich wäre so einer, ja, jeder Christ muss auch mal umkehren, das ist keine Frage, ja, wir sind immer mal wieder in Punkten an unserem Leben, wo sich irgendwas einschleicht, irgendwelche Sünden, wo wir merken, ach nein, Mist, okay, ich muss umkehren, ja, solche Punkte kommen immer wieder, ja, und auch nicht, wenn wir irgendwie getauft sind, wird uns das davor bewahren, dass nicht mal wieder auch wir an Stellen geführt werden, wo wir merken, okay, hier ist eine Umkehr notwendig, aber das ist nicht die grundsätzliche Umkehr des ganzen Lebens, ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, alles, was ich bisher gemacht habe, das war gar kein richtiges Christsein, Leute, nee, das ist für mich nicht stimmig. Und ich habe gemerkt, das ist einfach, da kann ich nicht mit, das kann ich nicht rechtfertigen, das ist nicht logisch. Und deswegen schreibe ich das mal auf die Kontra-Argument, auf die Kontra-Seite, schreibt man hier Logik, ja. Das ist ein Problem für mich gewesen. Und außerdem habe ich mich auch gefragt, ich meine, wenn etwas so eine lange Tradition hat, ja, und so viel praktiziert wurde oder auch immer noch wird, kann das denn dann so falsch sein? Ja? Also es gibt ja die großen Kirchen, machen das ja bis heute, dass sie Babys taufen. Ja, also Tradition ist auch noch so ein bisschen gerade wie Tradition. Das könnt ihr gar nicht sehen. Ja, also, Tradition, okay. Und ich habe dann damals in meinem Studium, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vielleicht so 5, 6 Jahre, da habe ich mich auseinandergesetzt genau mit dieser Frage. Und da habe ich da ein bisschen rumgeforscht und festgestellt, okay, Eigentlich gibt es die Tradition der Babytaufe hauptsächlich aufgrund einer Annahme, und die ist aus meiner Sicht nicht richtig die Annahme. Und zwar aus der Annahme, dass man früher, so im 2. Jahrhundert ungefähr, hat sich das immer mehr entwickelt und ist immer mehr in den Köpfen gewesen, dass die Leute gedacht haben, die Taufe ist unbedingt notwendig, damit du gerettet werden kannst. Unbedingt, ja. Das bedeutet, wenn man es ganz krass auslegt, und so wurde es damals auch ausgelegt, dass selbst ein kleines Baby, ja, was direkt nach seiner Geburt sterben würde, und das gibt es heute und damals gab es noch viel mehr, dass so ein kleines Baby nicht bei Gott wäre, sondern sozusagen, ja, direkt in der Hölle landen würde, ja. Also total die krasse Vorstellung. Und da ist es natürlich vollkommen logisch, dass man sagt, okay, gut, wenn die Taufe das Einzige ist, was dieses Kind davor bewahren kann, dann müssen wir das Kind natürlich so früh, wie es geht, taufen, ja. Das ist klar. Also das ist sonst ja total lieblos, ne. Und deswegen hat sich diese Tradition auch etabliert, dass man sagt, wir müssen so früh, wie es geht, die Babys taufen, ja, damit sie dann auch, ja, auch das Heil haben. Jedoch, ich kann das jetzt nicht so weit ausführen, aber es gibt so zwei Stellen eigentlich in der Bibel, die man so deuten könnte, ja, zu sagen, okay, gut, wenn du nicht irgendwie mit Taufwasser in Berührung gekommen bist, dann hast du keine Chance, gerettet zu werden. Da könnte man das auch so verstehen, aber die Exegese dieser Stellen, die zeigt eigentlich, dass das nicht so gemeint ist, und besonders das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments, wenn man die ganzen anderen Stellen dazu nimmt, die betonen immer wieder, dass der Glaube an das, was Jesus für uns getan hat, das ist, was uns rettet. Ja? Nicht das, was wir selber tun, ja, dass wir in das Becken da steigen, sondern das, was Jesus für uns getan hat, das rettet uns. Ja. Und deswegen ist aus meiner Sicht diese Grundannahme falsch. Und genau, ich schreibe mal als Pro-Argument, ja, Glaube. Ja, Glaube. Glaube nicht die Tat, auch nicht die Taufe im Endeffekt. Ja. Dass die Taufe dazukommt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wenn man dann auch sich die Tradition der Taufe anschaut, dann muss man auch sagen, das habe ich auch in meiner Seminararbeit erarbeitet, ja, dass es in dem damaligen Kontext, ja, noch wesentlich verständlicher war. Da war es eine patriarchalische Gesellschaft, wo eben gesagt wurde, also wo es eigentlich klar war, dass was das Familienoberhaupt tut, das tun alle. So. Das hat in die Kultur vielleicht auch noch ein bisschen eher gepasst, zu sagen, okay, gut, das Baby, das taufen wir gleich mit, weil das wächst sowieso in unserem Kontext hier auf. Aber also in unseren heutigen Kontext passt das auch überhaupt nicht mehr rein. Also damit können wir es auch nicht rechtfertigen, zu sagen, ja, man muss ja ein bisschen irgendwie unsere Kultur sehen und das passt da rein. Das tut es eben nicht. Deswegen ist das auch ein hoher Argument für die Glaubenstaufe, ja, in den Kontext. Das ist eben in unserer heutigen individualisierten Gesellschaft wirklich einfach nicht zu rechtfertigen ist, ja. Trotzdem, wenn man sich in aller Konsequenz für die Glaubenstaufe einsetzt, ja, da habe ich mich dann gefragt, okay, ich meine, ich habe meiner Kirche viel zu verdanken, ja. Also meine Kirche von früher, die Landeskirche, ich liebe die immer noch und ich habe da ganz viel gelernt und so. Ist das nicht irgendwie sowas wie Verrat zu sagen, ja, irgendwie, hier, das war alles nichts und so weiter. Und ich habe mich irgendwie auch damit schlecht gefühlt, ja.
Verrat ist ein bisschen ein krasses Wort, aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine, ja, wenn man
irgendwie, das ist für mich selber, war das ein schwieriger Punkt, ja. Gut, also ich habe jetzt hier mal drei Paare schon mal so aufgelistet. Ich habe in meinen eigenen Recherchen habe ich eine Tabelle gemacht, da sind 13 Stück, also die anderen erspare ich euch, die anderen 10. Genau, aber ich bin hier irgendwie hin und her gerissen, ja, also man könnte das vielleicht mal so ein bisschen nachvollziehen, so zwischen so extremen Punkten, ja, so irgendwie, das ging immer so ein bisschen hin und her, da habe ich gedacht, ja, aber das ist doch eigentlich, und dann habe ich gedacht, ja, aber dann ist ja wieder das, und ich bin immer so ein bisschen hin und her, und ich wusste nicht so richtig, okay, wie soll ich jetzt damit umgehen, mit dem Thema. Interessant ist, dass es eine Entdeckung eigentlich in der Bibel selbst war, ja, die mich entspannt hat eigentlich dazu. Die mich entspannter gemacht hat. Und da sage ich jetzt mal eben kleiner Spoiler, ja. Also ich habe, das führe ich jetzt hier auch nicht aus, die Zeit ist dafür auch wieder zu knapp, aber ich habe einen Zettel gemacht, wo ich nochmal ein bisschen intensiver aufgeschrieben habe, was mich eigentlich so bewogen hat. Den könnt ihr euch einfach bei mir abholen, wenn euch das interessiert, ja. Weil ich habe festgestellt, dass es auch im Neuen Testament eigentlich mit dem Thema einen relativ entspannten Umgang gibt. So, ist mir aufgefallen. Also, genau, wie gesagt, das führe ich jetzt nicht so aus, ja. Holt euch den Zettel, wenn ihr wollt. Und ich habe eigentlich durch mein eigenes Bibelstudium dann festgestellt, okay, vielleicht kann ich einfach ein bisschen wegkommen davon zu sagen, okay, entweder dieses oder jenes oder und irgendwie hin und her gerissen zu sein, sondern ich kann vielleicht einfach, vielleicht schenkt Gott mir die Freiheit, mein eigenes Gewissen zu schärfen für das Thema, ja, und dann in Ruhe und Freiheit eine Entscheidung zu treffen, die nicht irgendwie von diesen Zwängen da irgendwie so hin und her gezogen ist. Und das war echt cool. Also trotzdem, der letzte Punkt, der für mich, wo ich gemerkt habe, der ist für mich eigentlich immer noch der stärkste, ist dieser Punkt gewesen, was ist denn da mit meinem bisherigen Leben? Ja, was ich am Anfang erklärt habe. Zu sagen, würde es jetzt bedeuten, wenn ich mich jetzt taufen lasse, mein Christsein bisher war kein richtiges Christsein. Ja. Das war ein Punkt. Und dann habe ich mir nochmal diese Stelle, die wir eben gelesen haben, nochmal genauer angeschaut und bin auf was nochmal auf was gestoßen. Und das können wir uns jetzt nochmal zusammen auch nochmal anschauen. Ja. Das ist jetzt mal in einer wörtlicheren Übersetzung, in der Elberfelder Bibel. Ja. Dort steht, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Auf seinen Tod getauft worden sind. Okay, da habe ich plötzlich gemerkt, okay, auf seinen Tod getauft worden hin, auf seinen Tod getauft, das bedeutet mir für mich auf die Tatsache hin, dass Jesus gestorben ist und auch auf die Tatsache hin, dass bei mir bereits, ja, als Jugendlicher habe ich angefangen, Jesus wirklich nachzufolgen, ja. Und da habe ich bereits, ja, da ist bereits die Tatsache passiert, dass ich mein Leben angefangen habe, ja, umzukehren, wirklich umzukehren und abzugeben. Also versteht ihr, da kann auch eine zeitliche Distanz dazwischen liegen, ja. Und dann lesen wir weiter, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Und hier sehen wir das Wort durch, ja, durch die Taufe. Was bewirkt die Taufe eigentlich? Also worum geht es eigentlich in der Taufe primär? Das ist das Begräbnis. Das war für mich, vielleicht ist das für euch klar, für mich war das plötzlich eine Einsicht, die Taufe ist eigentlich das Begräbnis im Endeffekt, ja. Und ich meine, es kann zum Beispiel jemand lange vermisst sein, aber man hat ihn nie unter die Erde gebracht, ja. Es kann sein, dass etwas eigentlich schon lange klar ist, aber es wurde nie sozusagen offiziell gemacht. Und das Begräbnis schafft eigentlich erst wirklich eine Klarheit, ja. Und auch wenn mein Leben, wenn ich schon längst diese Umkehr vollzogen habe, ja, da hat dann trotzdem dieser rechtsgültige Akt eigentlich, der hat noch gefehlt, ja. Die Klarheit, diese objektive Klarheit, die ist einfach noch nicht objektiv da gewesen. Und die Taufe besiegelt das eigentlich. Und das war für mich plötzlich so, dass ich gemerkt habe, ah, okay, alles klar. Ja, gut. ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könntet, aber so, und dann lesen wir noch im letzten Vers, wozu das Ganze gut ist. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln, ja. Wenn diese Klarheit geschaffen ist, dann damit, ja, dann sind wir auch ganz anders befreit dazu, das neue Leben zu leben, weil da einfach eine Klarheit geschaffen ist, ja. Und das hat für mich im Endeffekt dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ja, ich glaube, ich kann meine Entscheidung fällen. Ja, ich glaube, es ist gut, ich bin soweit, ja. Und es hat aber ein bisschen Zeit gebraucht. Und diese Zeit, ja, vielleicht habe ich die auch gebraucht. Okay, soweit jetzt zu meinem Werdegang, warum ich jetzt hier stehe, ja, und das zu euch sage. Jetzt möchte ich einmal noch mal kurz nochmal was dazu sagen, ja? Ich habe euch ja von einem Prozess erzählt, ja? Und diesem Prozess war dieses und jenes und ich war hin und her gerissen. Und ich weiß nicht, vor was für einer Entscheidung du vielleicht stehst in deinem Leben, ja? Wir stehen vielleicht, vielleicht stehst du auch vor irgendeiner Entscheidung, ja? Vielleicht ist es tatsächlich auch die Taufe, dass du auch überlegst da, ja? Vielleicht ist auch, will ich Mitglied werden in dieser Gemeinde, aber vielleicht ist auch was ganz anderes, eine private Entscheidung, ja, die irgendwie, die an dir nagt und wo du auch merkst, du bist in so einem Prozess da gerade drin, ja. Und ich glaube, wir brauchen die Prozesse. Wir brauchen das, die Bibel mahnt uns auch, ja, die Kosten zu überschlagen, ja. Es ist wichtig, dass wir uns mit Dingen beschäftigen und nicht einfach so spontan entscheiden, ja, so, oh, das klingt jetzt gut und dann... Also das deutsche Sprichwort, ja, wir brechen was übers Knie, so mit Gewalt. Solche Entscheidungen, bei großen Entscheidungen, ist nicht so gesund. Und wir haben ja zum Beispiel, das wissen alle, die bei Even sind, ja, wir haben zum Beispiel, wenn jemand aus einer anderen Religion kommt und Christ werden will, dann sagen wir inzwischen, take your time, nimm dir die Zeit, ja, wir haben Kurse und so, um dich wirklich darauf vorzubereiten, damit deine Entscheidung dann auch auf einem guten Grund steht. Ja? Und das sollten wir mit allen wichtigen Entscheidungen unseres Lebens so machen. Aber eine Entscheidung braucht nicht nur das darüber nachdenken, das abwägen, das vielleicht auch darüber beten und so weiter, sondern eine Entscheidung braucht auch eine andere Sache. Mut. Eine Entscheidung braucht Mut. Also ich kann euch das ganz ehrlich sagen, ja. Für mich, diese Entscheidung, die ich jetzt hier gefallen habe, das ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt alles wirklich bis ins Detail, ich habe das alles ergründet und alles ist perfekt, jetzt weiß ich, jetzt bin ich soweit. Wenn du mit deiner Entscheidung so lange wartest, bis du 100% Klarheit hast, dann kannst du lange warten. Du wirst wahrscheinlich nie 100% Klarheit haben. Und irgendwann kommt der Punkt, Leute, da müssen wir sagen, okay, ich schaffe jetzt Klarheit und ich höre auf, rumzueiern und immer dieses und jenes zu denken. Weil wisst ihr, wie es bei mir ist? Ich komme vielleicht auch mal an den Punkt, wo ich merke, ich bin jetzt ganz eng, ich glaube, ich weiß jetzt, was dran ist. Aber wenn ich dann zu lange warte, wisst ihr, was dann passiert? Dann geht es irgendwo hin. Dann werden die Kurven vielleicht wieder dörrer. Dann fange ich wieder an zu zweifeln und mein Leben geht in irgendeine komische Richtung, die ich gar nicht wollte. Sich für das Richtige zu entscheiden, erfordert Mut und es ist manchmal unbequem. Aber ein Leben ohne Mut für klare Entscheidungen ist ein zielloses Leben. Das hat nicht mehr die Richtung, die es eigentlich haben soll. Deswegen, wie gesagt, welche Entscheidung auch immer für dich ansteht, an der du vielleicht haderst, sei besonnen, ja, Weg ist ab, aber lauf nicht vor der Entscheidung weg, sondern vielleicht weißt du eigentlich schon in deinem Herzen, was das Richtige ist. Vielleicht weißt du es. Dann hab den Mut, die Entscheidung zu fällen. Ja? Hab den Mut, die Entscheidung zu fällen, wenn du wirklich mit Gott darüber gesprochen hast, ja, wenn du dein Gewissen geschärft hast und wenn du das Gespür hast, warte nicht, schieb es nicht auf, ja. Es kommt der Punkt, in der du dich entscheiden musst. Was hindert dich? Lass uns nicht von Dingen hindern lassen, die uns nicht hindern, lasst uns nicht von Dingen hindern lassen, die uns nicht hindern sollten, okay? Ich möchte noch mal beten für uns alle. Danke, Jesus, dass du immer so klar warst und dass du auch in unserem Leben Klarheit schaffen willst. Und ich danke dir für die Taufe, dass du uns das auch geschenkt hast, wirklich als Möglichkeit, ganze Sache zu machen, wirklich klare Fakten zu schaffen und dass du dich auch dazu stellen wirst, Herr. Und du kennst aber jeden von uns und du weißt, mit welcher Entscheidung wir so hadern und welche Entscheidung wir vielleicht rauszögern. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, dass du uns den Mut schenkst, Herr, wirklich zu erkennen, was dran ist und dann auch die Entscheidung zu treffen und anzupacken, klare Fakten zu schaffen. Jesus.